Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Früh am ersten Tag der Frühjahrsmesse 2018. Wir sitzen hier auf einem Podium zu dem Thema, wie politisch ist der Buchhandel? Und mein Name ist Thorsten Kasimir, ich bin verantwortlich für ein buchhändlerisches Fachmagazin mit dem Namen Börsenblatt. Ich freue mich sehr, auf diesem Podium drei kompetente Buchhändlerinnen, Buchhändler sitzen zu haben, begrüßen zu dürfen, die alle, jede und jeder für sich eine politische Haltung einnehmen, sowohl als Bürger wie auch in ihrer Berufsrolle, die diese Haltung hoffentlich beschreiben können, angeben können, begründen können und auch berichten können über die Erfahrungen, die sie mit dieser Haltung machen. Und ich möchte Ihnen, bevor wir einsteigen in das Thema, die drei zunächst vorstellen. Ein herzliches Willkommen, Susanne Dagen. Frau Dagen, nach der guten alten Regel, Ladies first. Ich könnte viele Gründe jetzt aufzählen, weswegen ich Sie zuerst vorstelle, aber ich nehme einfach mal Ladies first. Buchhaus Loschwitz, dort schon seit weit über 20 Jahren, ich glaube Mitte der 1990er Jahre, haben Sie mit Ihrem Partner zusammen dieses Buchhaus Loschwitz gegründet, haben es aufgebaut und ausgebaut zu einem Leuchtturm einer literarischen Buchhandlung, haben viele literarische Veranstaltungen gemacht, Diskussionsveranstaltungen, haben der Dichtung, auch der Poesie ein Forum geboten bis heute. Sie sind dafür mehrfach ausgezeichnet worden. 2008 ist das Buchhaus Loschwitz zur Buchhandlung des Jahres gekürt worden von den Kollegen vom Buchmarkt, einem anderen Fachmagazin, 2015 und 2016 zweimal hintereinander ausgezeichnet worden mit dem Deutschen Buchhandlungspreis. Schon allein das reicht jedenfalls für branchenspezifische Bekanntheit bis Berühmtheit. In jüngerer Zeit kommt noch eine allgemeine Medienöffentlichkeit hinzu. Seit Sie, Frau Dagen, sich auch allgemeinpolitisch äußern, auch in Medien äußern, sich als AfD-Wählerin bekennen, eine Charta initiiert und formuliert haben, mit der Sie Tendenzen eines Gesinnungskorridors und Gesinnungsterrors kritisieren. Eine ganz spannende Situation, seit wir in der vergangenen Woche eine Podiumsdiskussion in Dresden hatten mit Uwe Tellkamp und Durst Grünbein, sind Sie, glaube ich, eine derjenigen, die in den deutschen Feuilletons im Augenblick am meisten mit erwähnt, bedacht und reflektiert werden. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank.
Von meiner Seite und auch Ihrer Seite zur Rechten von Susanne Dagen sitzt Manfred Kaiper hier auf dem Podium, Buchhändler.
Spiegelverkehrt.
Von meiner Seite
also
nicht spiegelverkehrt.
In der Mitte.
Politisch spiegelverkehrt allenfalls. Also, Manfred Kaiper, die andere Buchhandlung in Rostock, von seiner Frau damals, ich glaube 1990, ganz Anfang der 90er Jahre gegründet, seit 1995 von Manfred Kaiper geführt. Der Titel dieser Buchhandlung ist ein wenig auch Programm. Das andere kommt aus der Bürgerbewegung, zum Teil auch aus der Frauenbewegung, aus der Emanzipationsbewegung, ein dezidiert anderes Programm auch, das dort veranstaltet wird, ein dezidiert kuratiertes Sortiment, Diskussionsveranstaltungen, Lesungen, manche würden sagen eher linksliberal positioniert. Manfred Kaiper schüttelt schon mal den Kopf. Jedenfalls ein sehr engagierter Buchhändler, der sich übrigens auch im Ehrenamt des Börsenvereins seit vielen Jahren engagiert, auch für die Belange des Sortiments seiner Kolleginnen und Kollegen im stationären Buchhandel. Herzlich willkommen, Manfred Kaiper. Der dritte im Bunde hier oben auf dem Podium, Michael Lemling, ist Buchhändler auch schon seit vielen Jahren, hat nach dem Studium seine Ausbildung, seine Umschulung, hast du es mal irgendwann genannt, in Marburg gemacht, beim Roten Stern, der legendären Marburger Buchhandlung. Ist dann eine Weile in Marburg Buchhändler gewesen, dann lange Zeit in Frankfurt bei Carolus und seit jetzt, glaube ich, auch schon 11, 12 Jahren im schönen Münchner Stadtteil Schwabing der Geschäftsführer der Buchhandlung Lehmkuhl, auch ein eine literarische Leuchtturmbuchhandlung im Süden Deutschlands mit sehr vielen Veranstaltungen und Lesungen, mit einem Vollsortiment, das natürlich da in Schwabing auch den gemäßigten bürgerlichen, intellektuellen Buchhandelskunden bedienen soll. Auch Michael Lemling ist stark engagiert in verschiedenen Ehrenämtern, im Börsenverein, in den Landesverbänden Hessen, Bayern. Wir kennen uns gut, weil wir zusammen in einer Jury sitzen, die den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik vergibt. Wir haben heute lauter gemeinsame Veranstaltungen. Michael, herzlich willkommen auch dir. In einer ersten Runde möchte ich Ihnen dreien zunächst mal die Frage vorlegen: Verstehen Sie sich überhaupt als politische Buchhändlerin, als politischer Buchhändler? Und wenn ja, woran würden Sie das festmachen? Wo ist die politische Haltung, die Sie haben, auch maßgeblich für die Art und Weise, wie Sie beruflich handeln, arbeiten, entscheiden? Ich möchte diese Frage deshalb zunächst mal so grundsätzlich vorwegstellen, um nicht irgendeinem Phantom hier hinterher zu diskutieren. Ich möchte mich erst mal vergewissern, ob es diesen politischen Buchhandel, den wir hier behaupten wollen, überhaupt gibt in der Weise. Ich fange mal sozusagen mit dem gemäßigten Schwabing an, ja, Michael Lemling. Da macht man natürlich Buchhandel für ein Publikum, das sich an die Schwabinger Krawalle wahrscheinlich nur noch sehr vage erinnern kann. Da ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Kann man da trotzdem politisch sein und wie?
Naja, also ich glaube, so ruhig und bedürftig ist Schwabing jetzt nicht. Ich nehme die Frage mal persönlich. Ich glaube, Buchhandel kann man auch unpolitisch betreiben. Man kann das wie ein Zeitschriftenladen machen und sagen, mit Politik habe ich nichts zu tun. Bei mir biografisch bin ich ja durch die Umschulung in der Buchhandlung Roter Stern, und die heißt nicht nur Roter Stern, sondern politische Buchhandlung Roter Stern GmbH, als politischer Buchhändler sozialisiert worden. Das heißt, die Politik in der Buchhandlung war eigentlich immer Teil meines Programms gewesen. Und das war zum Marburger Zeiten, würde ich mal sagen, noch politischer, als das jetzt vielleicht bei Lehmkuhl der Fall ist, weil der Rote Stern eine 68er-Gründung war, der sich als eine Buchhandlung für eine linke Bewegung verstanden hat. Ja? Und das ganze Programm und Sortiment und die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, eigentlich immer als politisch verstanden haben, und die waren auch politisch. Ich habe das eigentlich... selbst wenn ich die Abzweigung in den bürgerlichen Buchhandel, wenn man das so nehmen will, genommen habe von dort aus, doch auch mitgenommen. Also wie gesagt, keiner muss seinen Buchhandel politisch betreiben. Ich verstehe mich aber trotzdem politisch, auch in Schwabing, aber ich mache das nicht parteipolitisch so. Ne? Ich sehe schon, ich bin verantwortlich bei uns für die Politik Zeitgeschichte. Und da kaufe ich eine ganze Menge Verlage ein. So. Und ich kann einfach nur sagen, ich mache so das, was die großen Publikumsverlage machen, was auf der Sachbuchbestenliste ist, fertig aus. Oder ich mische mich ein. Und ich habe zum Beispiel bis heute eben all die kleinen linken Verlage von Wagenbach bis Assoziation A, von Edition Nautilus bis hin zu Leica. So. Das sind auch Texte, mit denen ich was anfangen kann und mit wo ich... Und da spielt das Geschäftliche auch eine Rolle, in Schwabing auch eine Resonanz habe. Also das ist so ein linksliberales Publikum. Ja? Da fühle ich mich ganz wohl bei, komme aber, um nicht zu lange zu reden, komme aber auch immer an Punkte, wo man dann Differenzen auch mit Kunden merkt. So, Stichwort Sarrazin, aber da belasse ich es jetzt einfach mal.
Ich nur kleine Zusatzfrage, die kleinen rechten Verlage auch?
Ja, also die Debatte um die neue Rechte hat mich sehr beschäftigt. Für mich war das eine wiederkehrende Debatte, die ich vor fast 30 Jahren in Marburg hatte. Da haben wir uns als Studierende mit Burschenschaften beschäftigt, die, als die Mauer fiel, wieder rauskamen nach 68, die waren auf ihren Häusern und mit rechtem Gedankengut kamen. Und da haben wir uns zum ersten Mal mit der neuen Rechte beschäftigt, sind dann auf deren Häuser gegangen und haben uns Vorträge von Maschke angehört, von Ernst Nolte und uns mit denen auseinandergesetzt und diskutiert. Jetzt kommt das wieder. Das spiegelt sich auch in beziehungsweise ich sage es so, wer sich mit der neuen Rechten auseinandersetzen will, der darf nicht nur auf die Sekundärliteratur dazu, da gibt es tolle Bücher wie von Volker Weiß, von Thomas Wagner im Aufbauverlag beschäftigt, der muss sich dann auch mal Sieferle, Finis Germania, gerade nach der beschämten Debatte da im Spiegel und der Zensur im Spiegel beschäftigen. Der muss diesen Text mal aushalten und der muss auch, wie ich finde, das Buch von Götz Kubitschek aushalten und mal lesen und sich dem aussetzen. Und das war mir dann am Ende dieser ganzen Debatte dann doch zu blöd, nur Sekundärliteratur meinen Kunden zu präsentieren, sondern zu sagen, ich spitze es mal auf den Punkt zu, wer schwankt zwischen Leo Steinbeis Zorn mit rechten Reden und Kubitschek Spurbreite des schmalen Grats, dem empfehle ich Letzteren, weil man da genau ohne Lektüre-Schlüssel, ohne Interpretationshilfe lesen kann, was Rechte denken. Und das muss man, ich glaube, das kann man in den Buchhandel tragen und das kann man auch aushalten und das kann man auch diskutieren.
Manfred Kalper, würden Sie bei diesem letzten Punkt mit Michael Lemling mitgehen? Die Originale zeigen statt das kuratierte Lesen?
Wenn man die Zeit dazu hat, dann okay. Aber ich gebe ehrlich zu, also ich habe es nicht gemacht. Ich habe auch bei der Sekundärliteratur mich irgendwie zurückgehalten, weil ich geb zu, also ich weiß nicht, ob ich mich als politischer Buchhändler bezeichnen würde heute. Ich habe als Politiker in der Buchhandlung angefangen. Ich habe vorher Demonstrationen organisiert, Konzerte in der antiimperialistischen Solidarität und so weiter. Also ich komme ja auch aus dem Westen. Ich bin ja erst 1990 nach Rostock gekommen und habe das irgendwann für sinnlos empfunden, weil mit diesen Dingen, mit Demonstrationen und so weiter, kein Bewusstsein in den Köpfen verändert wird, sondern da toben sich Leute irgendwie einfach nur aus. Das war mir einfach irgendwie zuwider oder beziehungsweise zu wenig in der Entwicklung. Und das hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, Buchhändler zu werden, weil Bewusstseinsveränderung geschieht meiner Meinung nach in erster Linie immer noch, uns besonders macht. Und deswegen ist eben auch die Entwicklung von Kultur in unseren Köpfen für mich der entscheidende Punkt geworden. Und so bin ich, glaube ich, irgendwie vom politischen Agitator zum politisch denkenden und agierenden Buchhändler geworden. Politischer Buchhändler ist mir einfach zu wenig. Das ist einfach zu eng, weil in meiner Buchhandlung spielen in erster Linie Dinge eine Rolle wie die Literatur. In der Literatur, und ich vermeide absichtlich den Begriff gute Literatur, sondern es geht darum, für den richtigen Leser das richtige Buch zu finden. Das ist unter Umständen manchmal auch ganz banale Unterhaltungsliteratur. Ich finde, dass das vollkommen seine Berechtigung hat und ich finde es anmaßend, wenn wir als Buchhändler irgendwie darüber irgendwie rumfeixen oder uns da wichtig tun und sagen, das ist aber mies oder das ist schlecht, sondern wichtig ist, dass der Leser das für ihn richtige Buch findet und da sind wir Dienstleister in dieser Sache. Weil es geht schließlich auch um das Entwickeln von Kultur und von Bewusstsein. Das ist für mich das Entscheidende dabei.
Noch die kleine Zusatzfrage auch an Sie, Herr Kalper. Kommt das denn in Rostock nicht zunehmend häufig vor, dass jemand zu Ihnen in den Laden kommt und beispielsweise nach Sieferle, nach Kubitschek oder nach anderen Titeln?
Ja, natürlich.
Das veranlasst Sie nicht dazu, die auch ins Regal zu stellen?
Ins Regal eigentlich weniger. Also ich meine, den Sarrazin haben wir damals auch gehabt, gezwungenermaßen. Das war dann bei uns sozusagen die Bückware. Ehemalige DDR-Bürger wissen, was das ist. Und weil ich fand die Inhalte dort irgendwie katastrophal und ich wollte sie für uns nicht präsentieren. Wir haben schon ein Programm für uns. Das liegt auf den Tischen, das präsentieren wir. Und das ist das Profil. Demgemäß suchen sich Kunden unsere Buchhandlung aus. Nun sind wir in Rostock oder also im Stadtbereich Rostock mittlerweile die einzige unabhängige Buchhandlung. Es gibt sonst nur noch die Ketten. Das stellt uns vor ganz andere Herausforderungen an, dass bei uns aus Segmenten Bücher verlangt werden. Da haben wir die Sortimentsbereiche nicht, wie Stricken und Häkeln. Und wir sind nun mal Wirtschaftsunternehmen. Wir sind Dienstleister für unsere Kunden. Und da heißt es auch, diesen Dingen gerecht zu werden. Also es gibt da noch viel weitere Bedürfnisse als, sag ich mal so, diesen engen politisch denkenden Bereich, die es zu befriedigen gilt und die auch meiner Meinung nach ihre Berechtigung haben. Alles andere halte ich, wir sind auch als Buchhändler keine Missionare.
Ist schon klar. Aber heute Morgen reden wir über dieses Segment politischer Buchhandel. Ich finde das ja toll, das ist ein Paradebeispiel eines souveränen Sortimenters der Produktion aus der Deutschen Verlagsanstalt, Random House Gruppe, für Bückware erklärt. Das macht ja Spaß. Susanne Dagen, ich habe vorhin ganz vergessen, mitzuerwähnen, dass Sie und Manfred Keiper eine ganz besondere Berufsbeziehung auch verbindet, nämlich diejenige, dass Sie vor dem Beginn vom Buchhaus Loschwitz in Rostock bei der anderen Buchhandlung, genauer gesagt eigentlich bei Manfred Keipers Frau, die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht haben. Stimmen Sie denn Ihrem früheren Ausbilder in dem Punkt zu, dass der Buchhandel dazu neigt, politisch eher anmaßend zu sein und dass die eigentliche Aufgabe ist,
Moment
auch
mal,
in Loschwitz...
Das hat Manfred nicht
gesagt. Hat er nicht gesagt.
Nein.
Aber jedenfalls die Gefahr besteht, dass man sozusagen mit zu viel politischer Haltung die eigentliche Aufgabe, Literatur zu veranstalten, verschiedene Warengruppen zu bedienen, das Interesse der Kunden und Leser zu bedienen, dass man sich damit auch im Weg stehen könnte. So habe ich es zumindest gehört. Würden Sie da zustimmen? Was ist Ihre Erfahrung?
Meinen Sie jetzt mich oder Manfred?
Ich meine jetzt Sie mit dem Buchhaus Loschwitz.
Bin ich schon auf Sendung? Ja.
Sie sind auf Sendung.
Also ich kann sehr vielen Gedanken meiner Mitdiskutanten hier natürlich zustimmen, das ist ganz klar. Insofern wäre es wahrscheinlich sogar auch überflüssig gewesen, diese Zuweisung vorzunehmen. Herr Kasimir, Sie sprachen von mir als diejenige, die in der Mitte natürlich sitzt, aber eigentlich die Rechte ist. Die AfD-Wählerin, der linksliberale Manfred Keiper und der gemäßigte Bürgerliche aus dem Schwabinger Land. Natürlich ist es so, ich bin Buchhändlerin geworden, weil ich ganz genauso wie Manfred Keiper, also insofern ist wahrscheinlich die Lehre bei mir nicht ganz unberührt vorübergegangen. Natürlich bin ich der Meinung, dass wir in der Breite und durchaus eben auch, um aufs Thema zurückzukommen, in der politischen Breite für unsere Kunden die Bücher im Angebot haben sollten. Wir sind keine Zensoren und es ist eben leider auch so, dass ich immer wieder konstatieren muss, dass die Buchhändler, und da stimme ich Manfred Keiper zu, ganz oft eine gewisse Überheblichkeit an den Tag legen. Ich denke, wir sollten uns in allererster Linie mit den Inhalten beschäftigen und ich bin keine politische Buchhändlerin, ich bin eine politische Privatperson, vielleicht darf man das so sagen. Wir haben vornehmlich ein literarisches Programm bei uns in der Buchhandlung und das wird auch so bleiben. Es ist natürlich so, dass aufgrund der Tatsache, dass die Situation, auch die gesellschaftliche Situation sich verändert hat, bei uns auch in der Buchhandlung vermehrt nach politischer Literatur nachgefragt wird. Manfred Keiper sprach davon, dass wir Dienstleister sind und dass wir natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich ausschließlich aus merkantilen Gründen nun die Bücher hineinnehme, von denen ich der Meinung bin, dass ich sie am besten verkaufen würde. Das habe ich nie gemacht. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich einer gesellschaftlich anstehenden Debatte zu widmen, und zwar aktiv zu widmen. Und da ist es bei uns der Fall, dass wir darüber hinaus natürlich auch Veranstaltungen anbieten, die genau diese gesellschaftliche Umbruchssituation, in der wir uns ja, und ich glaube, da werden Sie mir alle zustimmen, natürlich befinden, in denen wir diese Thematik natürlich eben auch wirklich in den Mittelpunkt stellen. Wir haben mittlerweile drei verschiedene, nicht ganz verschiedene, aber eben politische Veranstaltungsreihen. Das gab es bei uns vor 3 Jahren natürlich noch nicht.
Würden Sie sagen, dass sich Ihr Veranstaltungsprogramm jetzt in jüngerer Zeit, in der Sie auch als politische Bürgerin öffentlich geworden sind, verändert, dass andere kommen, um bei Ihnen zu lesen, dass Sie auch andere einladen? Machen Sie auch Erfahrungen mit Poeten, mit Schriftstellern, die sagen, Susanne, bei allem Respekt, aber jetzt komme ich mal lieber nicht mehr?
Das ist eine Erfahrung, die ich für wahr mache. Das sind Erfahrungen, die haben für mich auch einen anderen Stellenwert als die Dinge, die über mich in der Zeitung stehen. Weil das oft Autoren sind, mit denen ich schon viele Veranstaltungen durchgeführt habe, wir ein fast freundschaftliches, zumindest sehr nahes Verhältnis miteinander pflegen. Und ich immer glaube, es geht doch in allererster Linie um die Literatur. Ja? Und das sind Enttäuschungen natürlich, aber mit diesen Enttäuschungen muss man umgehen lernen und man muss sie vielleicht in einer gewissen Art und Weise auch verstehen. Ich sag mal, wir sind als Leser, nicht nur als Buchhändler, sondern als Leser per se empathisch. Wir verstehen oder wir versuchen, Gedankengänge nachzuvollziehen der Person, über die wir lesen. Und ganz genauso geht es mir natürlich auch im normalen, im privaten und auch im dienstlichen Umgang mit demjenigen, der vor mir steht, ich versuche ihn zu verstehen. Und wenn ein Schriftsteller zu mir sagt, ich möchte im Moment nicht kommen aus den und den Gründen, dann verstehe ich das natürlich, ist doch vollkommen klar.
Herr Kalper, dazu direkt?
Nee, dazu direkt nicht, sondern ich muss noch die Frage beantworten, die Sie mir gestellt haben, weil da habe ich gar nicht drauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht gemerkt haben oder ist egal. Auf jeden Fall die Frage, ob es rechte Literatur bei mir in der Buchhandlung zu finden ist. Im Normalfall nicht. Wir haben in Deutschland den besten Buchmarkt der Welt. Wir haben eine Infrastruktur, dass wir, sage ich mal so, über Nacht auf 1 Million Titel zugreifen können. Da gehören viele Titel rechter Verlage auch. Und für alles andere brauchen wir ein paar Tage länger. All das besorge ich natürlich. Ich habe das vielen Kunden schon besorgt, aber ich führe sie nicht bei mir im Laden. Und das hat für mich auch einfach biografische Hintergründe, weil ich in meinem ersten Buchhändlerleben 2 neonazistische Anschläge auf meine Buchhandlung ertragen musste. Und da kommt das für mich eigentlich einfach in Frage. Das ist einfach eine Sache, die muss man dann auch akzeptieren. Das ist auch etwas, was ich nicht verschweige, sondern eben auch sage. Neonazistische und rechtsradikale Literatur will ich bei mir nicht in der Buchhandlung haben. Weil, wie gesagt, einmal ist meine Buchhandlung vollkommen zerstört worden. Das zweite Mal war es nur mittels Gullideckeln der Eingangsbereich. Aber das reicht mir. Das ist eine Form der Auseinandersetzung. Da gibt es eben keine. Und das schließe ich für mich heute einfach aus.
Okay.
Und natürlich ist es auch so, dass also ich mache da natürlich eine Differenzierung. Wenn bei mir Kunden militaristische Literatur bestellen, dann und wir merken das, was es für Bücher sind, und es sind keine Stammkunden, die irgendwie ein klares wissenschaftliches oder sonstiges Interesse haben, dann gehen wir zum Beispiel unter Umständen auch auf Vorkasse. Weil ich habe es auch schon erlebt, dass entsprechende Literatur bei uns bestellt worden ist und nie abgeholt worden ist, dass sich die Adressen als Fakes herausgestellt haben und wir damit, die Verlage wollen trotzdem ihr Geld haben und wir auf dem Kram sitzen, was wir nie verkaufen wollten, über, was weiß ich, militärische Nahkampftechniken oder sonst was, was es da alles gibt. Und wenn wir so etwas merken, dann gehen wir auf Vorkasse. Das ist unser Profil, das ist unser Recht, das wir machen, weil wir sind, wie gesagt, ein Unternehmen. Und ansonsten bin ich, wie gesagt, Dienstleister. Ich besorge das, aber ich präsentiere es nicht.
Danke für den Nachtrag. Susanne Dagen, dazu nochmal direkt.
Ja, ich würde gerne nochmal auf den Begriff Differenzierung kommen. Ich sagte eingangs, dass wir in allererster Linie eine literarische Buchhandlung sind, wo wir natürlich ganz genauso auch auswählen, aus unseren Gesichtspunkten, ausgehend von unseren Vorstellungen, was für uns Literatur bedeutet, was wichtig ist und was wir gerne auch präsentieren möchten, unabhängig davon, was wir natürlich auf Kundenwunsch bestellen, das ist ganz klar. Unser Sortiment hat sich nicht wesentlich verändert, aber eben auch ausgehend von der schon angesprochenen gesellschaftlichen Situation, von der Umbruchssituation, in der wir uns befinden, haben wir natürlich das Sortiment des politischen Sachbuches entsprechend erweitert. Und deswegen ist es mir wichtig zu sagen, dass wir dort natürlich keine rechtsradikale Literatur haben. Wir haben also keine Literatur, die auf dem Index steht. Die dürften wir nämlich gar nicht präsentieren. Sondern wir haben natürlich konservative Literatur, wir haben linke Literatur und wir haben auch rechte Literatur. Also Sie finden bei uns von Popper über Le Bon, von Lichtmes über Sieferle, von Adorno bis hin zu Niklas Luhmann. Das ist die Breite, die wir gerne unserem Publikum anbieten und über die wir auch gerne mit unserem Publikum diskutieren.
Michael Lemling, das ist bei Lehmkuhl gar nicht so anders, jedenfalls auf den ersten Blick, oder?
Also, ja, ich habe ja gesagt, also mit dem, was wir jetzt als rechte Literatur bezeichnen, hätte ich... Ich habe mich vielleicht in meiner Einschätzung geändert, ja? Was den Umgang mit Texten betrifft, die einem nicht passen. Ich glaube, du darfst als Buchhändler auch sagen, Sarrazin ist einfach mit seinen Thesen gedacht nichts für unsere Buchhandlung. Also ich erinnere mich an den Moment, wo ich zum Vertreter sagte, so, ich glaube, ich habe sein Lettre-Interview gelesen, ich habe seine Thesen zur Kenntnis genommen. Das ist konträr zu meiner meiner persönlichen Meinung. Und ich glaube auch nicht, dass das für meinen Schwabinger Stadtteil was ist. Und wenn einer kommt, bestelle ich das über das Barsortiment. Und wenn 10 am Tag kommen, dann bestelle ich mal beim Verlag. Ja? Am Ende kamen dann aber auch 10 am Tag und wir hatten diesen Titel da. Das ist der Aspekt Dienstleistung, wo ich sage, und wir hatten früher so eine saubere Liste gehabt, rechte Verlage, da konnten die Auszubildenden gucken, wenn ihnen was Spanisch vorkam, ob der auf der Liste ist, dann konnten sie sagen, nee, bei dem Verlag bestellen wir nicht. Ne? Mhm. Die Liste habe ich abgeschafft. Mhm. Ich kann ja keine Gesinnungsprüfung in meinem Laden durchführen, was die Leute wählen oder was sie damit denken. Ich habe auch Journalisten bei mir im Laden, die seit Jahren die rechte Publikation von Antaios oder die Sezession bestellen, weil sie keine Lust haben, auf dem Online-Shop dort ihre Daten einzugeben, ihre Adressen zu geben. Die kaufen halt bei mir, von denen weise ich so. Und bei anderen steht es mir nicht zu, das zu machen. Ich darf als Buchhändler aber trotzdem eben auch eine Meinung haben. Und bei Sarrazin war das dann eben die Geschichte. Wir haben den am Ende 500 Mal verkauft. Das hat mir auch die Schuhe ausgezogen. Ich habe es im Regal stehen gehabt, aber war für mich kein Fenstertitel oder Stapeltitel im Eingangsbereich, wie es andere gemacht haben. Und dann musst du dann eben die Diskussionen vielleicht suchen mit den Kunden, die Diskussion haben wollen. Also nicht einen Kommentar noch hinten dran packen, sondern da, wo der Bedarf ist, eben auch in die Debatte einsteigen. Und das ist mit anderen Titeln auch so. Aber es zwingt mich nicht, Antaios in der breiten Auswahl zu präsentieren, sondern an der Stelle die Themen, die für eine Debatte gerade eben jetzt notwendig sind.
Ach, manchmal ist es ganz schön, noch einen kleinen Kommentar mit hinten anzufügen. Man will ja mit den Kunden ins Gespräch kommen.
Ja. Ich möchte mal gern an dieser Stelle die merkantile Seite gleich noch mit Ihnen mitbesprechen. Ich meine, 500 Mal Deutschland schafft sich ab, nicht zu verkaufen, wäre ein ziemliches Drama in der heutigen Situation, in der stationäre Buchhandel steckt. Da geht es ja auch um Zahlen, um Umsätze. Das gilt auch für bestimmte Titel, beispielsweise aus dem Kopp Verlag, die sich sehr stark verkaufen, die viel nachgefragt werden, die Bestsellerlisten-Niveaus erreichen. Inwieweit spielt das bei Ihnen auch eine Rolle? Sie sind ja Händler. Also überlegen Sie sich auch, was mich sozusagen im Zweifel eine politische Haltung, eine politische Auswahl, eine Kuratierung meines Sortiments kosten könnte?
Also das ist ja eine Frage, die wir uns tagtäglich stellen. Ich für meinen Teil kann sagen, meine Buchhandlung ist mein Wohnzimmer und ich möchte mich ausschließlich mit schönen Dingen umgeben und die Dinge, die mich betreffen und die mich beschäftigen. Das ist eigentlich mein Auswahlprinzip seit 1995.
Aber politische Bücher
ich
sind
fahre,
ja nicht schön.
Ja, dann lassen Sie mich doch gleich mal ein Zitat anbringen. Herr Riedmüller sitzt mir so richtig gegenüber. Er hat gestern die Leipziger Buchmesse eröffnet. Und ich habe mir ein Zitat mal rausgeschrieben aus Ihrer sehr schönen Eröffnungsrede. Sie sagen nämlich, ein lebendiger Meinungsbildungsprozess, der geprägt ist von der inhaltlichen Auseinandersetzung, den Austausch, der Diskussion und der Debatte, ist essentiell für eine Demokratie. Ich hoffe, Sie haben richtig zugehört und haben ein kleines Wörtchen vielleicht nicht überhört. Inhaltlich.
Okay, aber jetzt büchsen Sie mir gerade aus. Entschuldigung, ich stelle noch mal die Frage nach dem Geld. Ich bin auch gern in meinem Wohnzimmer und sage, da spielt Geld keine Rolle. Aber in Ihrem Wohnzimmer, das auch Raum ist, in dem Geschäft passiert, spielt ja Geld eine Rolle. Deshalb, Entschuldigung, dass ich jetzt so insistiere.
Da sind Sie bei mir ein bisschen an der falschen Stelle. Okay. Ich bin in einer sehr komfortablen Situation. Die macht mich sehr frei. Ich sage mal, Freiheit beginnt dort, wo Notwendigkeit aufhört. Natürlich muss ich auch Geld verdienen, aber ich sitze in meinem eigenen Haus und sitze seit 23 Jahren dort und habe ein mir sehr zugewandtes Publikum, die mir auch glauben, wie ich Buchhandel betreibe und die mir auch glauben, wenn ich ihnen Geschichten erzähle. Ich muss ja nicht nur politisch diskutieren. Also Buchhandel lebt ja auch davon, die Geschichten als solche weiterzutragen. Natürlich muss ich Umsatz machen, aber doch bitte nicht auf Teufel komm raus.
Manfred Kaiper, welcher Zusammenhang besteht bei Ihnen in der anderen Buchhandlung zwischen...
Also ich gebe zu, dass ich an der Stelle unter wesentlich massiveren wirtschaftlichen Zwängen stehe, weil ich bin nicht im eigenen Haus, sondern und ich habe irgendwie 8 Mitarbeiter und die wollen alle ernährt werden und die können irgendwie nicht ehrenamtlich in der Buchhandlung arbeiten, sondern wollen das. Auf der anderen Seite, ich habe auch nicht den Anspruch mit meiner Buchhandlung, meinem Konzept Marktführer der Platzhirsch zu werden. Also ich habe das Glück, in einer Nische zu sein. Ich habe 150 Quadratmeter, wir haben irgendwie, ich glaube, 13.000 verschiedene Titel am Lager. Bei 90.000 Neuerscheinungen jedes Jahr ist das größte Problem, das wir haben, Nein sagen zu müssen. Weil man möchte immer mehr einkaufen, viel mehr da haben bei dem Angebot, das es gibt, als was wir uns überhaupt leisten können. Insofern ist das eine sehr zwiespältige Sache. Auch mir geht es irgendwie so wie Susanne Dagen, dass sie sagen, am liebsten möchte ich in der Buchhandlung nur das haben, was ich auch im Wohnzimmer haben möchte. Aber so groß ist mein Wohnzimmer nun auch nicht. Wir sind also gezwungen auszuwählen. Und wir können uns wunderbar drum rumlügen um Begriffe wie Zensur oder dass man bestimmte Auswahl macht. Man hat ein bestimmtes Profil. Dieses Profil trägt man gegenüber den Kunden. Die Kunden lehnen das ab, dann bleiben sie weg, dann machen sie uns keinen wirtschaftlichen Erfolg oder aber sie finden es gut. Und man muss natürlich als Unternehmer dann eben auch überlegen, wie können wir überleben? Kann ich mir 8 Angestellte oder nur 6 leisten? Wenn ich 8 einstelle, muss ich auch zusehen, dass ich die finanziere über den Umsatz. Mhm. Und ich finde, unser Buchmarkt ist groß genug, dass das eben funktioniert. Das ist einfach das Glück, das wir haben und das sollten wir auch irgendwo mit berücksichtigen. Wir leben in einem Land. Also ich sag mal so, wenn wir hier über Meinungsfreiheit und so weiter rumjammern, dann ist das ein Jammern auf äußerst hohem Niveau. Weil wir leben in einem der freiesten Länder der Welt. Das, was man bei uns sagen kann, kann man in den meisten Ländern der Welt nicht sagen. Und deswegen hier von Gesinnungsdiktatur und all möglichen Sachen zu reden, das ist für mich irgendwie, ich sag ganz ehrlich, so moralischer Unsinn. Und ich finde das ehrlich gesagt jämmerlich. Ich komme gerade aus Südostasien, aus einem muslimischen Land, in dem allerdings nur knapp über die Hälfte Muslime sind. Und ich meine, was ich dort zum Beispiel an Miteinander erlebt habe, das finde ich zum Beispiel hier in Deutschland im Moment nicht. Denn dort leben unzählige Religionen auf engstem Raum. Dort haben sie Kirchen, dort haben sie Hindu-Tempel, sie haben Sikhs, sie haben Muslems, also das heißt, sie haben haufenweise Moscheen und die Städte sind voller Tempel, spielen die Religion eine viel größere Rolle bei uns und alle sind miteinander gut gelaunt. Und diese gute Laune vermisse ich in einem der reichsten Länder der Welt hier ziemlich.
Das ist ein schöner Gesellschaftsentwurf. Kleine Fußnote nur, also hier jammert bislang keiner und über Gesinnungsterror haben wir hier heute Morgen auch noch nicht diskutiert. Jetzt aber mal würde ich gerne zu einem nächsten Punkt kommen, nämlich zu unseren Kundinnen und Kunden. Wenn wir über politischen Buchhandel hier diskutieren, müssen wir ja auch mal die Frage untersuchen, ändert sich eigentlich auch der Anspruch, die Nachfrage, der Diskussionsbedarf bei unserer Kundschaft? Was machen Sie in Ihren Buchhandlungen damit für Erfahrungen? Waren Kunden immer schon unpolitisch, immer schon politisch? Werden sie politischer? Reagieren sie vielleicht ausdrücklicher als früher auf Angebote? Auch auf Vorenthaltenes. Wie sieht das aus, Michael?
Also ich mache die Erfahrung, dass das politische Sachbuch seit Jahren in einem Aufwind ist. Also das ist für mich ein Segment Zeitgeschichte. Da wird das Interesse größer, so nehme ich das wahr. Neben anderen Sachgruppen, die klar, so, wir dann auch noch haben. Aber das ist der Punkt in der Politik Zeitgeschichte. Und das suchen die Kunden. Eine Orientierung ist ja klar so, ne? Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, die Welt ist unübersichtlich, du verstehst die Konflikte kaum noch, die sich in dieser Welt zutage treten und suchst eine Orientierung und ich sehe, dass die Kunden mehr zu Sachen greifen wie Michael Lüders, ja, der einem den Nahostkonflikt, die Konfliktlage im Nahen Osten in einer langen Linie mal seit der Nachkriegszeit erklärt, stärker nachgefragt werden als das, was aus den Sachbuchlektoraten dann mitunter von heute auf die nächste Saison so rausgeworfen wird. Also wenn ich sehe, was seit 2015 Thema Flüchtlingskrise, was dann kam, ja, unsere Kunden greifen dann weniger zu Erfahrungsberichten zum Optiker von Lampedusa und zum Apotheker von Lampedusa und zu der Deutschlehrerin, die Nachhilfekurse gibt, sondern nach Büchern, die eine Schneise in diese Debatten schlagen. So. Mhm. Das ist die Erfahrung, die ich habe. Und der vielleicht der für mich wirklich entscheidende Punkt war, eine Politisierung auch des bildungsbürgerlichen, braven Schwabings. Eben diese 500 verkauften Exemplare von Deutschland schafft sich ab bei uns. So, das ist mir schon in die Knochen gefahren. Und das war für mich so ein Umschwung. Vor allem, weil dann auch ich merkte, da bin ich mit meinen Kunden nicht mehr übereins. Da hatte ich dann eben viele Fragen, wieso steht der nur einmal im Regal? Und da so, so Rücken an Rücken. Und da bin ich in eine politische Diskussion gekommen. So, ne? Es war eher da so noch so eine Haltung, lieber Gott, lass Abend werden. So, ne? Lass das an mir vorüberziehen und dann ist wieder gut. Und dann kommt ein paar Jahre irgendwas anderes wieder so. So war es dann. Heute würde ich vielleicht da, wo ich sage, die Kunden, die mir das abgekauft haben, die verstehe ich nicht so. Da ist echt so ein Gap. Und heute würde ich vielleicht eine Veranstaltung dazu machen und sagen, wir müssen reden. Ja? Und würde mir mal meine Kunden einladen und sagen, was findet ihr an dem Buch? Was ist denn da?
Ist das überhaupt, ist das vielleicht ein Weg der Zukunft für den Buchhandel, der mit seinem Kunden ins Gespräch kommen will, die Kontroverse in das eigene Haus, in die eigene Buchhandlung zu holen? Also du hast berichtet, du zeigst und empfiehlst Rolf-Dieter Sieferle, Finis Germania. Du sagst, lies lieber Kubitschek im Original als Steinbeis, Zorn und Leo. Also. Ist das eine Option, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, indem man ihm die Zumutung der Kontroverse auch vorlegt?
Ja, natürlich. Ich meine, das mache ich seit Jahren. Wir haben bei uns in der Buchhandlung, das macht man natürlich wesentlich über Veranstaltungen, über das Angebot, dass wirklich die Kunden dann kommen können, nicht müssen, sondern kommen können und mit uns diskutieren müssen. Ich habe sehr viele Autoren aus Afrika, aus Asien auch zu Gast gehabt, um dort zum Beispiel über politische Dinge, also Autoren aus Afrika, jetzt im Moment fällt mir der Name Agualusa natürlich gerade auch an, der also über die Bürgerkriegsfolgen in Südafrika irgendwie seine Literatur gruppiert. Und im Moment ist es auch so, also da kann ich Michael Lemling voll zustimmen, das politische Sachbuch gewinnt an Interesse. Die Frage ist nur, welches? Und was ich dann mache, ist zum Beispiel, ich sehe Christoph Links hier vor mir sitzen. Wir werden dieses Jahr mit dem Christoph Links oder mit Büchern des Christoph Links Verlages 4 Veranstaltungen haben zu den völkischen Siedlern, weil die bei uns in Mecklenburg-Vorpommern natürlich ein großes Problem mittlerweile darstellen, zu den Türstehern vor den Toren Europas, dass wir versuchen, unsere Grenzen nach Asien, nach Afrika zu verschieben. Und die Flüchtlingsproblematik sozusagen aus unserem Blickfeld rausmachen. So wie in Rostock das vor 20 Jahren mit den Obdachlosen gemacht worden ist, da ist das Obdachlosenasyl aus der Stadt einfach an den Stadtrand verlegt worden. Die Obdachlosen gibt es nach wie vor. Aber sie sind aus dem Blickfeld raus. Und das genau ist irgendwie eine Sache unserer Gesellschaft, die ich irgendwie sehr bedenklich finde, in unserer Zeitgeistgesellschaft, dass wir Dinge plötzlich, Probleme, die wir haben, einfach aus unserem Blickfeld rausnehmen und so tun, als wenn sie nicht da sind. Sei es historisch, was unsere Verantwortung in der Geschichte angeht, eben auch als unsere Gegenwartsprobleme. Und dazu muss man dann irgendwie Veranstaltungen anbieten, sei es meinetwegen irgendwie, ihr hattet dieses Buch über die, wie heißt es, Beton? Betongold und so weiter. Dass wir über solche Sachen irgendwie mit den Kunden irgendwie auch diskutieren und Dinge, die ich ehrlich gesagt auch in der Presse in ihrer Breite und irgendwie vermisse.
Okay.
Ansonsten ist bei mir ehrlich gesagt das politische Sachbuch dann eben auch noch in eine andere Richtung. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich viele Freunde im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich habe. Wir setzen uns sehr stark mit Dingen zusammen, die in Büchern wie Paul Masons Postkapitalismus oder von Max Tegmark Leben 3.0, künstliche Menschsein in Zeiten künstlicher Intelligenz, weil das Dinge sind, die wir vielfach noch überhaupt nicht im Fokus haben, obwohl wir heute merken, dass diese Digitalisierung, die vor 4 Jahrzehnten angefangen hat, heute unser Leben bestimmt in einer Art und Weise, sagen wir so, wie die sozialen Krisen das noch gar nicht irgendwie angerührt haben. Und diese Dinge werden unser Leben noch so massiv weiter verändern und zu gesellschaftlichen und sozialen Problemen, psychologischen Problemen auch führen. Die müssten wir eigentlich viel stärker in unseren Fokus rücken.
Das ist für mich eine ganz spannende, hochrespektable Themenarbeit, die Sie da machen und ein thematisch fokussiertes Programm. Ich meinte mit meiner Frage allerdings noch etwas anderes. Ich meinte die Formatfrage. Und wenn ich Kontroverse sage, dann meine ich das Format, zum Beispiel, weil es jetzt gerade aktuell ist, Telkamp Grünbein. Das ist ein Kontroversenformat. Im Hintergrund werden da Themen verhandelt.
in der Art, wie man sich verhandelt, stehen da zwei Kombattanten gegeneinander, miteinander im Gespräch, die sehr unterschiedliche Positionen einnehmen. Und das meinte ich mit Kontroversen im Buchhandel. Also Siegfalle zeigen und vielleicht eine Gegenposition zeigen. Und die auch gemeinsam zu einer Lesung abends in die Buchhandlung holen. Ist das eine Option, um das, was auch Herr Riedmüller gestern im Gewandhaus gesagt hat, das, was Skadi Jenecke hier in Leipzig zitiert hat, ich weiß nicht mehr, welchen Philosophen sie zitierte, aber das Zitat ist so schön, ja, sich vom Rätsel des anderen wachhalten lassen. Da kommt doch der Funkenflug zustande und nicht in den Echokammern unserer eigenen Überzeugungen.
Ich würde gerne noch mal auf Herrn Lemling eingehen. Herr Lemling hat was sehr Schönes gesagt. Wir müssen eine Schneise in die Debatte bringen. Ja, eine Schneise. Nun ist die Situation derzeit so, dass wir diese Schneise natürlich sehen. Wir sehen diesen Riss, wir sehen diese Wunde. Nun ist natürlich der Umgang mit dieser sogenannten Schneise, ich bleibe mal bei Ihnen, das gefällt mir noch viel besser, der Begriff, der Umgang ist entscheidend. Sie, Herr
Kasimir.
Kasimir.
Alles gut.
Herr Kasimir, Sie, Herr Kasimir, sprachen von dieser wirklich beispielhaften Debatte ziemlich genau vor einer Woche, nämlich am 8. März in Dresden im Kulturpalast. Wir haben dort zwei Vertreter erlebt. Ich würde jetzt mal so in den Raum stellen. Wir haben auf der Bühne etwas vorgeführt bekommen, nämlich die Unvereinbarkeit, die Unversöhnlichkeit zwischen einem Gesinnungsethiker Durst Grünbein und einem Verantwortungsethiker Uwe Tellkamp. Sie sind unversöhnt von der Bühne gegangen. Und ich glaube, diese Unvereinbarkeit, diese Unversöhnlichkeit ist das, was unsere Schneise in der Debatte eben ausmacht. Das kann nur ein Anfang gewesen sein. Und wenn ich als Buchhändlerin mit einer 50 Quadratmeter Buchhandlung in, ich weiß gar nicht, 2B-Lage oder 1B-Lage oder wie sich das nun mittlerweile spezifiziert in Loschwitz, solche Art von Veranstaltung anbiete und einen solchen Erfolg damit habe, dann zeigt es nur, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist. Also weitermachen. Und ich möchte all jene Buchhändler, alle Kollegen wirklich, ich möchte Sie eigentlich anstacheln, genau das zu tun. Gehen Sie in die Schneise und gehen Sie in die Debatte. Nicht nur in Ihren Buchhandlungen, sondern gehen Sie wirklich raus damit. Sie werden gebraucht als Leser und als Multiplikatoren.
Michael Lemling, das sich wachhalten am Rätsel des anderen, ist das eine Methode, die in Schwabing Aussicht hätte auf Resonanz und Erfolg?
Ja, das Zitat gefällt mir auch ganz wunderbar. Ich sag mal, wir stehen vielleicht politisch doch an zwei verschiedenen Punkten, sowas. Ne? Ich zeige Siefele und Kubitschek, weil ich meine, dass die zu der Debatte gehören. Und ich glaube, also ich mache es vielleicht zur Provokation des doch sehr gemütlichen linksliberalen Spektrums, was ich in Schwabing habe. Also die Bücher da stehen zu haben, ist auch eine Provokation. Ist ja nicht nur
also
so,
gemütlich war es bei mir
so,
auch.
Dass wir alle so pädagogisch miteinander umgehen. So, ne? Ich glaube, dass wir aus so einer gemütlichen Denkungsart raus müssen und können nicht mit den Argumenten von vor 30 Jahren den neuen Rechten kommen. Die sind ein bisschen schlauer geworden, ist meine Erfahrung, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich an Debatten eben aus meiner Marburger Zeit dann nochmal hat. Und mit denen muss man sich beschäftigen. Ich habe diese Bücher im Programm, letztlich um mein bürgerliches Publikum auch zu provozieren, aus einer eigenen Haltung auch heraus, um zu sagen, ich muss sie genau kennen, um sie dann auch besser bekämpfen zu können, um meine Argumente zu schärfen. Das ist schon auch eine auf einer konfrontativen Ecke. Wenn wir unsere Veranstaltungsprogramme miteinander vergleichen, sage ich auch, Lehmkuhl hat jetzt in diesem Frühjahr mehr politische Veranstaltungen als früher noch. Mich interessiert die neurechte Debatte. Ich habe mir Thomas Wagner, die Angstmacher, eingeladen und diskutiere mit ihm und meinem Schwabinger Publikum sein Buch. Wir haben Gerd Köhnen eingeladen, mit dem wir über 68 und eine Marx-Rezeption lesen. Und ich habe mir Karl-Heinz Meyer-Braun mit seinem Schwarzbuch Migration eingeladen, der konträr, also ganz konträr wäre zu dem, was Tellkamp wirklich ohne seine Quellen zu nennen, wo diese 95% Einwanderer die Leistung.
95% darf man nicht mehr sagen.
So, ja. Nee, aber er kann dir sagen, wo er diese Zahl denn her hat. Also so, ja. Ich biete meinem Publikum natürlich etwas im Schwabinger Mainstream an und gehe nicht in eine Kontroverse. Sie machen ein Programm, ich finde das mutig so. Also die erste rechte Buchhändlerin, die wir in Deutschland jetzt mal kennengelernt haben. Sie machen Veranstaltungen, zum Beispiel mit einer Autorin aus dem Antaios Verlag. Tote weiße Männer lieben, so. Kann man machen, ist aber auch eine oder ich frage Sie einfach, ist es dann doch eben eine rechte Positionierung, die Sie nicht nur als Privatperson da leisten, sondern Sie stellen Ihren Laden ja dann auch in eine Kontroverse?
Das ist ganz gut, dass Sie das fragen. Ausgehend von Ihrer Ausführung, Sie sind ja ausgegangen von dem Zitat, darf ich das nochmal hören mit dem Rätsel? Das interessiert mich nochmal.
Sich vom Rätsel des anderen wachhalten lassen, war das Zitat.
Vom Rätsel sind wir ganz schnell zum Kampf gekommen. Auch nicht uninteressant, ist auch eine Form von Auseinandersetzung.
Auch von wach bleiben.
Natürlich, ja. Im besten Falle sollte man dann auch wach sein. Die Veranstaltung mit Bettina Gruber, auf die Sie anspielen, das Pseudonym ist Sophie Liebnitz, habe ich deswegen gemacht, weil wir eine neue Veranstaltungsreihe haben, die nennt sich Charta 2017, Erstunterzeichner im Fokus. Bettina Gruber, eine habilitierte Kulturwissenschaftlerin, das letzte Buch ist beim Fink Verlag erschienen, das wird Ihnen allen etwas sagen, es ist also ein wirklich sehr seriöser und vollkommen unverdächtiger Verlag, hat als Erstunterzeichnerin fungiert. Das ist der Grund, warum wir sie eingeladen haben mit diesem Buch, und es ist nun eben gerade das neue Buch von ihr, es ist ein Essay über den Dead White European Man, und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir uns natürlich ganz genauso auch auseinandersetzen müssen, weil auch hier haben wir es mit Zuschreibung zu tun und eben nicht mit vorbehaltloser Auseinandersetzung. Ein ganz großes Thema, eben auch nicht nur in Europa, sondern eben durchaus, du sprachst vorhin von Südafrika, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Dieses Buch ist nun zufälligerweise bei Antaios erschienen in der Kaplaken-Reihe. In der Debatte, vielleicht erinnern Sie sich, zwischen Telkamp und Grünbein ging es immer wieder darum, im Nachgang sich zu distanzieren. Auch ich werde permanent aufgefordert, mich zu distanzieren, weil ich doch gar nicht so bin, wie ich bin. Es gibt auch Journalisten, die zu mir sagen, Frau Dagen, Sie können sagen, was Sie wollen. Ich weiß, was Sie denken. Ja? Ich muss mich nicht distanzieren und ich muss mich eigentlich auch nicht rechtfertigen, wenn ich eine Veranstaltung bei mir in meinem Hause mache, was ich also durchaus als ein Haus für Kontroverse, für Debatte und für den wunderbaren Begriff der Schneise führe. Also natürlich mache ich Veranstaltungen mit Antaios, natürlich mache ich Veranstaltungen mit Beck, natürlich mache ich Veranstaltungen mit Christoph Links. Das ist doch vollkommen klar. Diese Vielfalt möchte ich gerne auch meinem Publikum zubilligen, und ich möchte natürlich auch die Autoren aus diesen Verlagen mit ihren unterschiedlichen Meinungsspektren bei mir im Haus haben.
Meine Damen und Herren, liebe Diskutanten, die freundliche Dame zu meiner Linken hat mir gerade ein Schild, das selbst ich lesen kann, mit meiner Kurzsichtigkeit noch 5 Minuten unter die Nase gehalten, was mich dazu zwingt, diese große, spannende Debatte jetzt mal auf eine Schlussfrage zuzuführen. Und mit dieser Schlussfrage möchte ich Ihnen doch jetzt noch mal etwas zumuten. Wir haben uns hier miteinander sehr zivilisiert unterhalten.
Kultiviert, würde ich sagen.
Kultiviert. Zivilisiert, das Publikum hat überwiegend geneigt, gelegentlich gähnend, aber nur in Einzelfällen zugehört. Es war alles so, wie sich das gehört in unserer zivilisierten, kultivierten Branche. Das kann man machen mit einem kleinen Taschenspielertrick, indem man solche Diskussionen hinreichend abstrakt hält und man sich verständigt über Aussagen, die eigentlich alle so sagen können. Respekt, Toleranz für Vielfalt, eigene Positionen haben, aber den anderen zuhören. Ich möchte Sie zum Schluss mit der Rätselfrage konfrontieren. Warum haben wir trotzdem diese mega Gereiztheit, diese Feuilletons, die sich nach einer Diskussion zweier Dichter überschlagen und tausende von Zeilen schreiben über sozusagen die geistige Situation unserer Republik? Wie kommt das, dass wir auf so einer abstrakten Ebene leicht zusammenkommen, alle die gleichen Transparente hochhalten könnten, wiederverwendbar quasi, und auf der anderen Seite diese Gräben, dieser Riss, das, was Sie, Frau Dagen, eben unversöhnlich genannt haben. Zwei große Schriftsteller aus Dresden, beide Suhrkamp-Autoren, prügeln sich verbal da auf der Bühne im Kulturpalast und gehen unversöhnlich auseinander. Wie kann man dazu kommen, dass aus der abstrakten Einigkeit diese Auseinandersetzung auf der inhaltlichen Ebene wirklich folgt? Und zwar in der Weise, dass nicht hinterher wohlfeil Etiketten vergeben werden, wie Gesinnungsethiker, Verantwortungsethiker, oder andere sagen Weltbürger versus Sorgenbürger. Ja, der Etikettenhandel floriert sehr in unserer Republik. Wie kann man es schaffen, das alles zu überwinden, was ja Kinderkram ist irgendwie, und intellektuell satisfaktionsfähig reden? Also, Manfred Keiper, fangen Sie ruhig an.
Also ich weiß nicht, ob wir das überwinden können oder ob es irgendwie bei uns erstmal ordentlich knallen muss, weil leider lernen die Menschen ja immer nur aus Katastrophen. Was mich an dieser ganzen Diskussion stört, dass es in der Tat irgendwie so eine Salon- oder Luxusdiskussion ist, die eigentlich um die eigentlichen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, drumherum lügen. Wir haben im Moment in unserer Gesellschaft eine enorme Verunsicherung, soziale Verunsicherung auch, obwohl wir in einem der reichsten Länder leben. Die Wirtschaft boomt bei uns, wir sind Exportweltmeister. Wir machen uns aber keine Gedanken darüber, was für Altlasten damit zum Beispiel entstehen. Exportweltmeister, Handelsüberschüsse heißen, es sind die Schulden von anderen. Und wenn andere ihre Schulden abbauen, dann können wir nicht mehr Exportweltmeister sein. Da haben wir hier eine Wirtschaftskrise, die uns soziale Probleme um die Ohren haut, die wir wahrscheinlich nicht mal in der Weimarer Republik erlebt haben. Und um diese Dinge, um diese eigentlichen Probleme, lügen wir uns im Moment wunderbar drumherum und unterhalten uns hier über solche Probleme, über Befindlichkeiten, wie hast du es eben genannt?
Gesinnungsethik, Verantwortungsethik.
Ja.
Das ist eigentlich kein neuer Begriff, den habe ich mir nicht ausgedacht.
Ja, das ist ja okay. Ich greife ja auch auf alte Begriffe oder auf alte Probleme zurück. Ich habe das Gefühl, dass wir hier wirklich in unserer Gesellschaft von den wesentlichen Problemen abgelenkt werden. Wir regen uns darüber auf. Und ich meine, diese 95% Flüchtlinge, die in unser Sozialsystem sich einlocken wollen. Ich finde diesen Satz total unverantwortlich. Ich finde ihn menschenverachtend, der Gedanke, der dahinter steht. Das regt mich auf. Und wir nehmen es hin, dass wir im Moment eine 60%ige Steigerungsrate bei unserer Rüstungsproduktion haben. Wo schicken wir die hin, diese Güter? Ja, genau, aber wo sind die Proteste dagegen? Wir nehmen die Löhne dahin. In der Rüstungsindustrie werden mit die besten Löhne gezahlt. Die kassieren wir und freuen uns über diesen Wohlstand. Obwohl wir damit den Tod produzieren und Elend in anderen Ländern auch, weil diese Waffen können wir gar nicht alleine gebrauchen.
Und also, Rein,
nein, ich glaube nicht, dass es an Frau Merkel liegt.
Ich muss jetzt mal, das ist die Situation, die zu erwarten war. Am Ende läuft uns die Zeit davon und die Gemüter sind auf Betriebstemperatur. Ich nehme hier mal, weil mit Blick auf die Zeit, wir haben nur noch anderthalb Minuten, Manfred Keiper sagt jedenfalls, rein in den thematischen Nahkampf, nicht um die Dinge drumherum reden, nicht sich auf die Metaebene flüchten, sondern die politisch heißen Eisen anfassen. Michael, dein Weg über die...
Das haben wir, die Debatte hier hatte einen anderen Schwerpunkt.
Genau.
Genau in diese Fragen müssen wir rein. Und dann werden wir aber feststellen, dass es dazu nur leider ganz verschiedene Antworten gibt. Die Zeiten sind so unübersichtlich geworden. Die Rechten haben heute einen ganz anderen Resonanzraum, als sie das vor 10 Jahren vielleicht noch hatten oder 20 Jahren hatten. Und das, die Aufregung, die kommt ja daher, dass du so einen sozial-kulturellen Wandel nach rechts spürst oder erleben kannst, wo du sagst, hey, die kommen dir mit Gramsci. Gramsci war immer für uns, ja, Kultur, das Konzept der kulturellen Hegemonie. Wenn du die Macht nicht hast, musst du die Kultur und die Gedanken der Leute erobern. Dann fällt dir die Macht wie ein reifer Apfel in den Schoß. Ja? Und da gibt es einen ganz anderen Resonanzraum und der macht verdammt nervös. Aber ich glaube eben auch, da hilft nur wirklich die Kontroverse. Und ich glaube, man sollte diese Themen dann einfach eben mal abräumen und nicht sich so ein rechtes Gehege basteln und dann schauen, da kommt dann Antaios und Manuskriptum und Frau Dagen und Simon Strauss kommt auch noch rein, dann machen wir zu, das ist das rechte Spektrum, mit denen haben wir nichts zu tun. So stimmt's ja dann eben auch nicht. Wir werden uns diesen ungemütlichen Diskussionen weiter stellen müssen und uns dafür wappnen müssen und lesen müssen.
Susanne Dagen, glauben Sie an Verständigungschancen?
Ich glaube in allererster Linie an Bildung. Und ich denke, wenn wir es schaffen könnten, unser Bildungssystem wieder dahingehend zu bringen, dass die Kinder, die Heranwachsenden, die Jugendlichen eine wirklich universale Bildung erhalten, dann werden wir auch nicht mehr uns mit Zuschreibungen und mit negativ konnotierten Begrifflichkeiten und dann werden wir uns auch nicht mehr mit einer Verengung der Meinungsvielfalt, nur um das Wort Meinungskorridor jetzt mal drumherum zu kommen, abgeben müssen. Also ich möchte von meiner Seite aus hier den Appell doch gerne an den ein oder anderen Politiker schicken, in die Bildung zu investieren und abschließen mit einem Buch, was Sie vielleicht alle gelesen haben, Michel Houellebecq, Die Unterwerfung, die Geschichte geht folgendermaßen. Die muslimische Bruderschaft kommt und sagt den Franzosen, nachdem sie die Wahl gewonnen haben, ihr könnt alle Ministerien haben, nur eins möchten wir, das Bildungsministerium. Vielen Dank.
Sehr schön. Und wem dieses tolle Buch zu dick ist, der muss nach Hamburg ans Deutsche Schauspielhaus und den grandiosen Edgar Selge in dem Houellebecq-Solo sich angucken. In 3,5 Stunden hat man die Story dann auch. Ich möchte, bevor ich dem grandiosen Podium hier danke, schließen mit einem Zitat von Åsne Seierstad, die gestern den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten hat und in ihrer Dankesrede etwas gesagt hat, was wunderbar auch am Schluss dieser Diskussion hätte stehen können, wenn sie denn bei uns wäre, nämlich folgenden Satz: Wir müssen dafür kämpfen, den Bereich in der Mitte auszuweiten, wo die komplexen, komplizierten, verwundbaren Ideen von Toleranz und Verständnis wohnen. Also ein ganz anderer Satz als der von Schneisen und Rändern. Mich hat der sehr berührt und auch gedanklich sehr angesprochen. Susanne Dagen, Manfred Keiper, Michael Lemling, ich danke Ihnen allen dreien für Vehemenz, Offenheit, Fairness im Gespräch hier in der Diskussion. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für geneigtes Zuhören, vor allem für Ihr Interesse hier am frühen Donnerstagmorgen und wünsche uns allen einen anregenden, guten, erfolgreichen Verlauf der Leipziger Buchmesse. Alles Gute und auf Wiedersehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.